Ja, jetzt bin ich im Gespräch mit Juliane Nagel von der Partei Die Linke hier in Sachsen, sitzt auch im Landtag seit 2014. Über Fehler auch in der sächsischen Abschiebepraxis. In diesem Jahr wurden bereits fast 500 Personen aus dem Freistaat Sachsen abgeschoben. Und auch umstrittene Fälle häufen sich da immer mehr. Erst am vergangenen Freitag war der 31-jährige Robert A. zum Beispiel in Abschiebehaft genommen worden und sollte nach Serbien gezwungen werden. Das wurde dann nochmal verhindert, weil es auch rechtlich nicht standgehalten hätte. Ein weiteres Beispiel: am 11. Juli 2024 wurde der Ehemann und Vater Mehdi N. aus Chemnitz nach Marokko abgeschoben. Trotz eines Urteils des Verwaltungsgerichts in Chemnitz, dass die Abschiebung bis zur Entscheidung über die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis auszusetzen sei. Sowohl die Ausländerbehörde Chemnitz als auch die Landesdirektion haben diesen Beschluss des Gerichts angezweifelt, zurückgewiesen und dessen Weiterleitung auch an die Bundespolizei verweigert. Jetzt wurden vom Verwaltungsgericht die Rückholung von Mehdi N. auf Kosten der sächsischen Behörden angeordnet. Wieso haben sich die ausführenden Behörden da so wenig um die rechtlichen Vorgaben gekümmert?
Ja, warum die Prämissen da nicht beachtet wurden durch die beiden Behörden, also die Ausländerbehörde Chemnitz und die Landesdirektion, das muss man eigentlich Sie fragen. Also wenn man den Ausführungen der Anwältin der beiden von Mehdi N. sozusagen Glauben schenkt, gab es ja, also das Urteil ist am 11. Juli gefällt worden vom Verwaltungsgericht Chemnitz als zusätzliche Absicherung. Und am 11. Juli ist ja dann auch die Abschiebung gestartet worden. Er war schon auf dem Weg nach Frankfurt-Main. Und die Anwältin hat ja wirklich auch nochmal detailliert geschildert in der Pressemitteilung des Sächsischen Flüchtlingsrates, dass sie proaktiv die Ausländerbehörde Chemnitz und die Landesdirektion angerufen hat und beide zurückgewiesen haben, dass der Beschluss des Verwaltungsgerichtes Chemnitz seine Richtigkeit haben soll und haben sich beide verweigert, quasi die Entscheidung weiterzuleiten an die Bundespolizei, die in dem Fall ja die Instanz gewesen ist, die die Abschiebung hätte abbrechen können, ne? Weil Ausländerbehörde und Landesdirektion sitzen in Chemnitz beziehungsweise Dresden, wenn nicht auch Chemnitz, und Mehdi war schon unterwegs. Und allein, dass das Urteil des Gerichtes zurückgewiesen wurde und als nicht sachgemäß bezeichnet wurde durch zwei Sachbearbeiterinnen, das ist ein Skandal. Also das geht nicht. Da setzt sich quasi die Exekutive über die Judikative hinweg und bricht sehenden Auges quasi rechtsstaatliche Prinzipien. Das kann nicht sein. Jenseits der Frage, dass es hier auch noch um eine Trennung eines Ehemanns von seiner Ehefrau und eines Vaters von seinem Kind geht. Wobei man dazu sagen muss, in den letzten Jahren gab es immer wieder Fälle von Ehe- und Familientrennungen in Sachsen, wo einfach die Behörden sozusagen darauf, ich sag jetzt mal, unrein geschissen haben, ob jemand verheiratet war oder ob jemand ein Elternteil war von einem Kind. Zumeist Väter betrifft es ja, ne, die von ihren Kindern getrennt wurden.
Aber gerade dafür gibt es ja auch so Richtlinien. Wieso hält man sich dann also so wenig an diese Richtlinien, die es da gibt? Du hast ja auch eine kleine Anfrage dargestellt. Was erwartest du da für eine Antwort?
Na, prinzipiell, also die Frage von Familien- und Ehetrennung, das ist eine Frage, die mich und auch Aktive schon länger beschäftigt. Es gibt Artikel 6 Grundgesetz, der Schutz und die Förderung von Ehe und Familie. Das ist sozusagen, steht eigentlich im Raum. Darauf hat sich auch das Verwaltungsgericht im Fall von Mehdi in der Beschlussfassung von bezogen. Und das ist auch sozusagen ein Grundsatz, den wir immer wieder ins Feld führen, wenn Behörden mal wieder eine Familie trennen und einen Elternteil abschieben oder einen Ehepartner abschieben. Und der Freistaat Sachsen sagt und schreibt in seinem Leitfaden Rückführungspraxis, dass dieser Grundsatz des Schutzes der Familie und der Ehe quasi nicht über aufenthaltsrechtlichen Fragen steht. Also sie sagen, befinden ganz klar, kann nicht in jedem Fall gewährleistet werden, dass eine Ehe und eine Familie geschützt wird, wenn das Interesse der Abschiebung einer Person quasi höher wiegt. Und allein das finde ich skandalös, ne? Warum gilt so ein Grundgesetzartikel für manche Menschen privilegiert und für manche Menschen eben nicht? Aber es ist zumindest niedergelegt und in dem Fall ist es sozusagen wirklich unterstrichen wurden durch ein Gerichtsurteil. Also ich bin wirklich fassungslos und ich verspreche mir, weil es kommt ja noch dazu, dass ein weiteres Urteil gefällt wurde am 16. Juli vom Verwaltungsgericht Chemnitz durch dieselbe Anwältin sozusagen beantragt, dass jetzt Mehdi zurückgeholt werden muss aus Marokko nach Deutschland. Und das muss jetzt passieren. Und wieso Behördenmitarbeiterinnen quasi so lax ein Urteil wegwischen können, das will ich ja auch mit meiner Anfrage hinterfragen. Eigentlich braucht es Konsequenzen in beiden Fällen. also bei Ausländerbehörde Chemnitz und bei der Landesdirektion, gegen diese Personen, die das einfach, die einfach tätig geworden sind.
Solche Abschiebungen, das hast du schon gesagt, sind ja auch durchaus teuer, wenn man die Menschen dann zurückholen muss. Was für Konsequenzen könnten das dann sein für Ausländerbehörde und Landesdirektion? Könnte man dann nicht auch da irgendwie was ändern an dieser Praxis, das Personal austauschen? Oder ja, was sind solche Konsequenzen, die denkbar sind?
Genau, also die Rückholung von Medi, die muss jetzt auf Kosten des Freistaates erfolgen, so sagt es auch das Verwaltungsgericht Chemnitz. Und das kann man sich nochmal erinnern, ich glaube, es ist jetzt 3 Jahre her, dass die georgische Familie Imerschwili, die ist nach Georgien abgeschoben worden und dann hat das Oberverwaltungsgericht Bautzen geurteilt, dass die Familie zurückgeholt werden muss. Also eine, ich glaube, 6- oder 7-köpfige Familie auch auf eigene Kosten. Das ist relativ schnell passiert. Ich habe vom Flüchtlingsrat gehört, dass es wirklich jetzt auch Angst gibt, dass die Behörden das einfach nicht vollziehen, also dass Medi nicht zurückgeholt wird. Da müssen wir, glaube ich, ein Auge drauf haben. Genauso bei Robert A., dessen Abschiebung am Anfang dieser Woche aus dem Abschiebeknast ja nochmal unterbrochen wurde durch das Agieren des Innenministers. Auch hier müssen wir ein Auge drauf haben, dass jetzt wirklich gearbeitet wird, dass es eine Aufenthaltssicherung gibt. Aber im Zweifelsfall müssen die Mitarbeiterinnen dieser Behörden, die Verantwortung, die sie haben, wahrscheinlich gar nicht ernst nehmen. Und bei der Ausländerbehörde Chemnitz ist es ja wirklich jetzt nicht der erste Fall. Robert A. war auch Ausländerbehörde Chemnitz und die Familie Pham Nien, die vietnamesische Vertragsarbeiterfamilie, die schlussendlich Sachsen verlassen hat, weil sie hier keine Chancen auf ein Aufenthaltsrecht oder eine Chance gesehen haben und nach Berlin umgezogen sind, das war auch Ausländerbehörde Chemnitz. Also im Zweifelsfall muss es da irgendwie arbeitsrechtliche Konsequenzen gegen diese Mitarbeiterinnen geben. Und da bin ich gespannt, welche Antwort das Innenministerium hat, weil die Landesdirektion untersteht ja zumindest direkt dem Innenministerium und da haben wir einen Zugriff drauf. Ne? Ich werde sicher auch mit Stadträtinnen in Chemnitz reden, dass sie das für die Ausländerbehörde dort auch thematisieren.
Jetzt ist ja auch gerade Wahlkampf und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat nochmal beteuert, er will die Migrationszahlen drastisch reduzieren. Mit den Grünen sei das nicht möglich, deswegen gehörten sie in keine weitere Regierung. Sind solche Abschiebungen dann auch das Ergebnis, wenn man versucht, die AfD rechts zu überholen, also diesen Populismus aufzugreifen?
Na, vielleicht ist diese Gleichung zu einfach. Ne? Also ich glaube, es ist einfach ein Geist in Sachsen verankert, in den Landesbehörden, aber auch zum großen Teil in den kommunalen Behörden, der darauf orientiert, Menschen rauszuschmeißen und eben sich nicht der Verantwortung bewusst zu sein, die Ausländerbehörden ja auch eigentlich haben, formal Menschen zu beraten, was sie für Möglichkeiten ergreifen können, um sozusagen eine Aufenthaltssicherung vorzunehmen, also ein Bleiberecht zu erringen. Das ist eigentlich die Aufgabe der Ausländerbehörde, wird aber nicht wahrgenommen. Und ich glaube, die politischen Debatten, die rassistisch aufgeladenen Debatten um Grenzschließungen, um die Abschiebung von Menschen nach Syrien, nach Afghanistan, die wir jetzt alle erleben müssen, ne, wenn jemand straffällig geworden ist. Diese Debatte gab es ja auch bei dem Robert A., der ja straffällig geworden ist, aber diese Strafe auch verbüßt hat. Das passiert eben im Leben eines Menschen, dass man auch mal falsch abbiegt und vielleicht wieder zurückkommt. Ich glaube, diese Debatten, diese rassistisch aufgeladenen, die vor allem von der CDU und der AfD betrieben werden, die sickern einfach in die Behörden, sickern in die Köpfe und bestimmen eben auch die Praxis derer, die die Geschicke oder die Zukunft von Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte in den Händen haben. Ne? Darum würde ich jetzt vielleicht gar nicht so sagen, dass diese konkreten Einzelfälle jetzt sozusagen extra im Wahlkampf inszeniert werden. Ich glaube, das wäre jetzt zu viel. Aber sie sind Resultat sozusagen einer sehr angeheizten und aufgeheizten Stimmung. Ich war übrigens überrascht, dass am Montag der Innenminister Armin Schuster die Abschiebung von Robert aus Chemnitz tatsächlich abgebrochen hat. Das war auch ein Verdienst der massiven Öffentlichkeitsarbeit, der Proteste, die es gab, der Interventionen, die es gab. Ich glaube, sowas ist fast noch nie passiert. Aber wir müssen, glaube ich, immer im Hinterkopf behalten, dass viele Menschen eben unsichtbar sind und das gar nicht auf dem Schirm ist, dass sie vielleicht ein ähnliches Schicksal haben, nach so vielen Jahren das rausgeschmissen zu werden oder fälschlicherweise abgeschoben zu werden. Also ich glaube, es ist wirklich ein Bruchteil von Schicksalen, die wir überhaupt erfahren.
Robert A. hat ja vielleicht auch eine ganz gute Lobby immerhin. Er war ganz gut integriert. Und ja, es gibt auch eine Härtefallkommission zum Beispiel, die da auch eigentlich dann Wort mitreden kann oder soll. Was kann man da noch machen, um die ausführenden Behörden mehr an die rechtliche Situation zu binden, damit dann doch Recht und Gesetz mehr beachtet wird?
Ja, die sächsische Landesregierung hat vor 3 Jahren einen sogenannten Leitfaden Rückführungspraxis vereinbart, also SPD, Grüne und CDU, wo bestimmte Prämissen zur Durchführung von Abschiebungen festgelegt sind. Da geht es zum Beispiel um Familientrennung, da geht es um die Frage, dass die Abholung in der Nacht quasi eigentlich nicht sein soll. Da geht es darum, dass eine Wohnung nur unter bestimmten Prämissen betreten wird. Und da geht es darum, dass vor einer Abschiebung natürlich andere Mechanismen geprüft werden. Als Linke haben wir diesen Leitfaden eher immer kritisiert und haben gesagt, wir sollten eher die Kraft darin legen, Bleiberechtsmöglichkeiten zu stärken und zu schaffen und die Ausländerbehörden in den Landkreisen und Städten fit machen durch Anwendungshinweise, durch eine stärkere Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen wie dem Flüchtlingsrat, fit dafür machen, dass sie in auch schwierigen Einzelfallkonstellationen, wo vielleicht alles sehr negativ aussieht, wo Menschen lange in Duldung leben und vielleicht auch straffällig geworden sind, das mag es ja auch geben, dass da eher Kraft investiert werden soll, diese Bleiberechte zu ermöglichen. Ne? Und wir haben die Erfahrung auch aus der Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen, mit Vereinen, dass wenn da fachkundige, kreative Personen am Werk sind, eigentlich immer ein Schlupfloch in diesem Aufenthaltsrecht gefunden wird und dass Hierbleiben auch ermöglicht werden kann, wenn die Behörden willens sind. Und das finde ich den wichtigen Fokus. Dazu kann man zum Beispiel diese Anwendungshinweise machen oder Modellprojekte. Das hat gerade in Chemnitz, in Dresden hat ein Modellprojekt gestartet zwischen Ausländerbehörde und Sächsischen Flüchtlingsrat mit einem Projekt, Bleiberechte für langjährig Geduldete zu schaffen, die vom Chancenaufenthalt nicht profitieren. Ein ähnliches Projekt wollen wir jetzt in Leipzig anschieben. Und das ist gar nicht so einfach, weil Ausländerbehörden jetzt nicht gern mit NGOs zusammenarbeiten, aber es zahlt sich aus, ne, weil da eher positive Zahlen und positive Wege rauskommen für die betroffenen Menschen.
Gibt es da für dich eigentlich auch Unterschiede, wie die Ausländerbehörden in den verschiedenen Städten und Kommunen in Sachsen agieren? Kann man da einen Unterschied machen, wenn man sich irgendwie dafür ein bisschen einsetzt, dass sich was verändert? Also zum Beispiel Leipzig, Dresden, Chemnitz oder so? Oder ist es dann doch überall ähnlich?
Nee, also man kann, ich stelle ja immer kleine Anfragen als Tagsabgeordnete und man kann in den Zahlen der Bewilligung von Ausbildungsduldung, Beschäftigungsduldung, humanitären Aufenthaltstiteln, Bleiberechtsregelung, kann man ganz klar ablesen, welche Ausländerbehörde sehr engagiert ist und sich darum bemüht, dass Menschen quasi Möglichkeiten bekommen, hier zu bleiben, weil das vielleicht nochmal so grundsätzlich das Bundesrecht, das ist, glaube ich, das Hauptproblem und das können wir halt auf Landes- und kommunaler Ebene nicht verändern. Da müssten eigentlich Veränderungen her im Aufenthaltsgesetz und im Asylgesetz auf Bundesebene. Aber man sieht diese Unterschiede ganz eklatant. Ne? Es gibt Landkreise, ich sage nur Stichwort Bautzen, Sächsische Schweiz, wo es ganz schlimm ist und Chemnitz gehört leider auch dazu und wo die Zahlen sozusagen von positiven Bewilligungen auf bestimmte Aufenthaltsmöglichkeiten ganz, ganz schlecht aussehen. Und es gibt die Behörden, und dazu zählt also zuallererst Leipzig und dazu zählt aber auch der Vogtlandkreis interessanterweise. Die haben einen sehr offenen und flexiblen und gutmeinenden Leiter quasi dort. Also das kann man definitiv ablesen. Und darum haben wir auch immer gesagt, es braucht sozusagen so ein vereinheitlichtes Agieren der Ausländerbehörden. Das hat natürlich auch was mit einer Arbeitskultur zusammen und einer Perspektive, die man auf das Thema hat. Aber man darf sozusagen nicht zulassen, dass die Menschen dorthin, wo sie zugewiesen werden, also sie können sich ja gar nicht aussuchen, in welchem Landkreis sie leben, ne, dass sie dort sozusagen den Behörden unterworfen sind. Darum braucht es eine einheitliche Praxis, aber da ist wenig passiert in den letzten Jahren.
Ja, dann bedanke ich mich sehr fürs Gespräch bei Juliane Nagel von der Partei Die Linke im Landtag auch.